House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge von House of, ich glaube, ich habe es falsch rum erzählt, von House of Modern History. Was ich nicht falsch erzähle, ist die zweite Folge zum Thema Kaffee.
Ja, genau. Kaffeehandel heute.
Dann habe ich es doch falsch gesagt.
Nein, du hast richtig gesagt. Die zweite Folge zum Thema Kaffee und wir spezialisieren uns heute auf den Kaffeehandel. Beziehungsweise viel so soziale Beziehungen durch Kaffeehandel, oder?
Im hauptsächlich 19.
Ja.
Ende 19.
Ja, Anfang 20. Genau.
So, im langen 19. Unter anderem haben wir dafür den Aufsatz von Dorothee Wierling gelesen, German History as Global History, The Case of Coffee, von 2017.
Genau. Ja, genau. Wir hatten in der letzten Woche ja schon kurz drüber geredet, dass Kolonialmacht hauptsächlich Holland beteiligt war am Kaffeehandel und Kultivierung von Kaffee in Sri Lanka und Java. Und dann eben auch Anfang des 18. Jahrhunderts dann nach Amsterdam verschifft worden ist, der Kaffee. Aber wir hatten auch gesagt, dass eben viele andere koloniale Empire ihre Finger da im Spiel hatten, auch Frankreich zum Beispiel, die dann Kaffee angebaut hatten. Das nur schon mal so. Und jetzt heute reden wir aber viel auch aus deutscher Sicht auf den Kaffeehandel.
Ja, wir drücken uns, oder indem ich es sage, drücke ich mich, das hat auch viele Gründe, vor einer Definition von Globalgeschichte, die wir in dem Moment umgehen. Und es wäre eins Feature zu Globalgeschichte mit Susanne Popp, Sebastian Konrad und Jürgen Osterhammel. Und da ist, glaube ich, so eine Hausdefinition zu sagen, Globalgeschichte ist eine Art Suchscheinwerfer, der kombiniert einfach mit anderen Varianten funktioniert und eher einfach auf bestimmte prozessuale Momente geht, ohne jetzt tiefer vielleicht auf die Globalgeschichte eingehen zu wollen. Wobei, wir hatten es ja auch beim letzten Mal, dass wir dann gesagt haben, es sind so Bücher, die geschrieben werden über Salz, Baumwolle, Tabak,
Rubber.
Kaffee.
Gummi, ja.
Und das sind alles, wir werden auch teilweise Bücher dazu verlinken. Es gibt auch von Laura Rischbieter ein gutes Buch über den Kaffeehandel und auch von Christoph de Jong gibt es ein Buch dazu. Das kenne ich aber so auch nicht, das wird hier auch lobend zitiert. Das sind alles Güter, die eben koloniale Momente und auch globale Momente haben. Kolonial ist nicht gleich global und global ist nicht gleich kolonial. Aber das schien mir noch ein Punkt.
Ja, genau. Das war nämlich auch einer der Punkte, die ja in diesem Aufsatz auch angesprochen wurden, dass eben diese Güter auch auf eine gewisse Art und Weise mitverantwortlich waren, Gesellschaft zu bilden auf eine Art und Weise. Also beispielsweise, dass dieser Zucker eben für die neue Arbeiterklasse in Großbritannien so wichtig war, die den ja zu ihrem Tee konsumiert haben. Und dass eben solche Güter ein gewisses Gefüge auch geformt haben auf eine Art vielleicht. Was wir ja auch in der Palm-Oil-Folge hatten.
Ja. Genau, auch da zu sehen, dass anhand auch dieser Warenketten sich soziale Bindungen formen, aufbrechen und festgeschrieben werden. Das ist was mit diesen Gütern sicherlich gut funktioniert.
Ja.
Weiter. Wir sprechen über Hamburg, wenn wir über Kaffee sprechen. Hamburg Ende 19., Anfang 20. Der große, das ist wirtschaftsgeschichtlich bestimmt falsch, aber der große Handelshafen für Europa. Oder Hafen?
Also ein großer Handelshafen für Europa auf jeden Fall. Ob jetzt der größte, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ein sehr großer und ja auch bis heute noch ein sehr großer Hafen.
Ja, ich glaube, der größte ist an sich Rotterdam. Aber in das Europa. Ist dann, glaube ich, andere Güter. Ja.
Ja, genau. Genau, und für den Kaffeehandel eben Ende des 19. Jahrhunderts sehr wichtig, Anfang 20. auch. Und über Hamburg kam viel Kaffee auch auf den europäischen Kontinent, also wurde dort praktisch dann auch weiter importiert von anderen Ländern, nicht nur nach Deutschland. Und dieser ganze Kaffeehandel hat aber auch viel, also der hat eine ganze Reihe von AkteurInnen mit einbezogen. Also zum einen eben, das waren oft Familienfirmen, die diesen Kaffeehandel in Deutschland dann oder in Hamburg geführt haben. Das waren die einen, dann eben Vermittlungsmänner, es waren halt meistens Männer, eigentlich auch die ganzen Beispiele in den Aufsätzen oder in den Büchern, die wir gelesen haben, geht es eigentlich um Familienunternehmen und dann hauptsächlich die Männer und Söhne, die irgendetwas machen. Frauen werden verheiratet, da kommen sie dann vor. Genau, Familienfirmen, aber auch eben andere Netzwerke, Vermittler zwischen. Auch dann zwischen dort eben, wo der Kaffee angebaut wird und da, wo er dann importiert wird, beziehungsweise zwischen dem Neuverkauf und der Ankunft am Hafen. Genau, das sind alles alle möglichen sozialen Netzwerke und Beziehungen, die da wichtig sind.
Kaffee hat in diesem Begriff auch die Fähigkeit, also wir hatten vorhin gesagt, naja, Kaffee führt zu bestimmten sozialen Bindungen und Gemeinschaften und Gesellschaften. Und einer der Aufsätze oder der Aufsatz von Dorothee Wierling macht das unter anderem am Beispiel von Alfons Hansen fest, der Ende des 19. Jahrhunderts, nämlich 1893, auf eine die Überschrift spricht von einer Grand Coffee Tour, in Anlehnung an diese Grand Tour, die man als Absolvent der britischen Universitäten macht, um auf dem Kontinent die klassischen Ziele abzulaufen, die man aus der Antike kennt. Und Alfons Hansen, Sprössling der alten Firma oder Familienfirma Hansen und Stutt, macht sich 5 Jahre auf, um diese Handelsnetze sich anzuschauen oder diese ganzen Prozesse, um das quasi von der Pike aufzulernen.
Ja, was ich ja schon auch interessant fand, dann eben gerade für 5 Jahre, was ja jetzt schon lang ist, also keine Ahnung, zumindest in meiner Vorstellung, und eben sich das alles dann vor Ort dort genau anzuschauen und so, war jetzt was, was ich erstmal nicht erwartet hätte, dass das so oft gemacht wird. Ich dachte halt, ja, okay, Kaffee kommt daher und ab da dann sind es diese HandelsunternehmerInnen, die sich da dann weiter drum kümmern. Aber alles, was davor steht, kriegen die gar nicht so richtig mit. So war das eher in meiner Erwartung. Und deshalb fand ich das schon super spannend, dass die da dann wirklich, gerade Lateinamerika war es ja dann viel, weil ab ja, Mitte 19. Jahrhundert gerade Brasilien zum Beispiel ja großer Kaffeeexporteur wird. Genau, und darüber viel geht.
Und man dabei eben auch, und das macht der Aufsatz stark, einen bestimmten Habitus sich eben anlernt, oder den eben bekommt. Und durch diese lange und intensive Zeit verschiedene nee, oder auch Ansichten der Welt sieht. Also Alfons Hansen fährt nach Brasilien, hat dann ein Empfehlungsschreiben seines Onkels dabei, wird in die Gesellschaften eingeführt, sieht auch die Menschen vor Ort, kommt mit denen natürlich nicht in der Form in Kontakt, dass es Gleichgestellte wären, aber er sieht verschiedene Facetten, eben lernt einen bestimmten Umgang, der auch zu einer sich als, jetzt sagen wir mal, international gebenden Kaufmannskaste dazu passt. Das Verb passt jetzt nicht zum Satzanfang, egal. Und dadurch auch einen bestimmten Wissensstand von verschiedenen, und der halt eben selbst erlernt wird, weil man auch operativ tätig ist.
Ja, genau. Also das wird ja auch deutlich, wie wichtig Informationen in diesem Geschäft sind oder waren, immer noch sind, aber heute eben auf andere Arten natürlich verteilt werden oder Wissen angeeignet werden kann. Aber genau, dass einfach Informationen und Wissen über Kaffee und alles, was damit zu tun hat, diese ganze Kette, Lieferkette praktisch, wie wichtig das ist, darüber Wissen zu erlangen, damit man eben dann auch handeln kann, auch an anderen Orten.
Ja, beziehungsweise auch die Wirtschaftsgeschichte oder auch die Wirtschaftswissenschaft kennt den Begriff des Principal-Agent-Problems. Also, dass du auch, ja, dass, wenn du Mittelsmänner, oder du siehst, ich kenne keine Definition davon, deshalb suche ich Alltagsbeispiele, aber sobald du einen Mittler einschaltest, hat der Eigeninteressen, ist ja. Das runtergebrochen. Mhm. Das ist ein ähnliches Problem wie beim Makler. Mhm. Dem Makler ist vielleicht weniger wichtig, ob der Kaufpreis, wenn du ihn beauftragst, dein Haus zu verkaufen, irrsinnig hoch ist, von der er dann eine Courtage bekommt, sondern Hauptsache, das Haus geht weg und er bekommt eine Courtage. Mhm. Oder bei den sogenannten Bankberater, die Verkäufer sind. Also da ist dieses Mittel oder das Eigeninteresse von Mittlerpersonen, die eben nicht eins eins, es läuft nicht mechanisch ab, sondern jeder Mitspieler hat Eigeninteressen. Ja. Und das kannst du sicherlich auch zumindest verschieben oder verlagern, wenn du weißt, wie Abläufe, also wenn der Mittelsmann sagt, Entschuldigung, der Kaffee ist jetzt mal wieder von der vierten Großkatze gefressen worden in Brasilien, laufen entweder vier hoch energetisierte Großkatzen rum oder es scheint da irgendwas voll dran zu sein. Und das kann ich mir vorstellen, dass dieses Wissen gerade in Inhaber geführt, oder zumindest bei denen die Inhaber mit an Bord sind, dass dieses Wissen wichtig ist.
Ja, genau, das glaube ich auch. Das ist eines dieser Arten von Wissen, das wichtig ist. Das andere ist aber, glaube ich, schon auch gerade so, wenn es dann auch Richtung Anbau geht und Qualität von Kaffee, also welche Anbaugebiete oder wenn man wie was anbaut, wie verändert sich dann die Qualität, was ja auch Auswirkungen auf Preis hat und so. Genau, das alles sind eben ja Gebiete, wo man sich dann versucht, dieses Wissen anzueignen, was es eben erforderlich macht, dass man auch dann direkt vor Ort ist, weil die in Hamburg haben erstmal keine Ahnung von Kaffeeanbau.
Richtig. Worüber jetzt, weil ich kurz sprang, aber dann versuche ich das jetzt einzuholen, ist, der Aufsatz macht neben der Figur von Alfons Hansen zwei weitere Biografien auf. Mhm. Nämlich die von Steinmetz oder Steinmetz.
Ja.
Vornamen gerade vergessen. Thorsten. Er hieß nicht Thorsten, aber es spielt für die HörerInnen keine Rolle. Ich bin mir extrem sicher, dass Thorsten Steinmetz so hieß. Er hieß Fritz Steinmetz.
Okay.
Freunde nannten ihn Thorsten. Der ist eine Generation quasi später. Vielleicht auch anderthalb. Also während jetzt Hansen Ende 19. Anfang ist, der braucht ja 5 Jahre, in der Welt rumfährt, fängt Hansen 1950 an. Mhm. Wird in einem anderen System geprägt, also Willing schreibt, dass er nicht von dieser hanseatischen, Anführungszeichen, Tradition geprägt wurde, sondern seine Wirtschaftskenntnisse in Zeiten von großem Wettbewerb und ökonomischen Krisen, von Nazi-Herrschaft und Krieg erlernt hat. Mhm. Sich zudem in Fragen von Mobilität einiges in diesen 50 Jahren getan hat. Ja. Er braucht, glaube ich, 8 Tage, oder? Ich glaube, 8 Tage, um die Städte anzuschauen, die er will.
Ja, viel, viel kürzer, genau.
Dadurch bekommt er andere Varianten mit. Es ist viel theoretischer, ja.
Genau, weil er hat viel weniger Kontakt zu lokalen Menschen vor Ort, sondern ja. Er ist dann eher an solchen Orten wie Hotels zum Beispiel. Und das ist ja auch was, worüber wir schon ein paar Mal, glaube ich, immer wieder angesprochen hatten im Podcast. Die Frage ist eben, in welchem Umfeld bist du? Und auch wenn du, keine Ahnung, dann zum Beispiel in Brasilien irgendwo bist, aber in einem Hotel, dann bist du dort mit anderen Menschen zusammen, als wenn du in Brasilien auf der Kaffeeplantage bist.
Das ist richtig, ja.
Genau, und das macht halt schon viel aus. Und du bist dann in so einem Hotel ja eher in diesem globalen Kaffeenetzwerk, anstatt mit den Menschen, die anbauen.
Ja.
zum Beispiel. Und das ist ein großer Unterschied zu der ersten Biografie, die aufgemacht wird in diesem Aufsatz.
Das stimmt, ja. Das stimmt sehr.
So, wieder da. Wir wurden unterbrochen und nehmen jetzt ein paar Tage später weiter auf. Nur für die Transparenz hier.
Jedenfalls, ja, eine geringe Transparenz.
Ja, naja, liegt hauptsächlich auch daran, dass ich gerade halt mit dem Fahrrad unterwegs bin und dann ist es manchmal ein bisschen schwierig mit Aufnehmen und so, weil ich halt manchmal auch campen bin.
Gut, also, wir haben im Vorfeld auch drüber gesprochen. Scheiße, sonst vergessen.
Okay, also, wir haben ja jetzt in der letzten Folge, oder in der letzten Folge, nein, in dem letzten Teil der Folge, viel über die Handelsbeziehungen gesprochen und auch kurz über die 50er Jahre und die Reisen dann dort, die durch eben den Kaffeehandel begangen wurden. Und würden jetzt aber noch über die Nazi-Herrschaft und den Kaffeehandel in Deutschland sprechen, weil uns das als doch wichtiger Einschnitt erschien, der Auswirkungen auch auf die Zeit danach hat und natürlich währenddessen auf jeden Fall. Genau, also jetzt zu Kriegszeit und Nazi-Herrschaft noch was.
Ja, und auch dadurch, jetzt weiß ich glaube ich auch, was ich sagen wollte, in diesem ersten Artikel den ein bisschen kritisieren, weil er ja zwischen Kaiserreich, Weimarer Republik und dann in den 50ern springt und sagt, naja, im Ende, es gab halt nichts.
Ja, genau.
Und dieses Ausklammern halten wir jetzt auch im Vergleich mit diesem zweiten Artikel für, ich wollte falsch sagen, aber nicht falsch, sondern da fehlt was.
Genau, da fehlt was. Und selbst wenn man den Punkt machen würde zu sagen, ja, der Kaffeehandel ging zurück, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Und den Punkt kann man machen, dann zu sagen, naja, okay, ich lasse das praktisch aus, aber dann eben zu sagen, naja, das hat dann ja Auswirkungen, wenn es wieder anfängt, wenn der Handel wieder aufgenommen wird, dann hat es natürlich Auswirkungen, dass es da diese Leerstelle gab und das wird halt nicht angesprochen.
Ja.
Genau, und das wäre, ja, kritikmäßig ein bisschen was von unserer Seite da. Genau, ja. Kaffeehandel während der Nazi-Herrschaft.
Genau.
Ja.
Ne, wir können das dem Artikel folgend, der Artikel ist von Nicole Patrick-Felber, zwischen den Substantiven Mangel und Gefälligkeit einordnen. Der Artikel bezieht sich auf die Jahre 1938 bis 1945 und auch da nochmal einen kurzen Satz dazu, nicht egal wie angebracht er ist, aber man erlebt relativ oft und das ist auch in der Forschung diskutiert, ich will damit gar nicht sagen, dass wir was Neues damit erzählen, aber diese 1945 als Grenze fällt auch in ein bestimmtes Loch. Der andere Artikel fängt dann wieder in den 50er Jahren an. Es zeigt dieses Ausklammern dieser NS-Zeit relativ deutlich, dass diese Grenze, diese Wasserscheide 1945 so massiv ist. Gerade für die deutsche Geschichte wäre eine andere Periodisierung oder eine Periodisierung, die eben diese Grenze umgeht, die Zeitbögen von Anselm Döring-Manteuffel, der das fließender macht und eben nicht bei diesen politischen Grenzen 45, 98, 90 und ähnliche sich davon beeindrucken lässt.
Ja, ich meine, ja.
Also klar, 1945 macht einen Unterschied, der einen Unterschied macht. Niemand wird was anderes sagen wollen, aber es führt dazu, dass man die Zeit als sehr klar abtrennbar eben für alle Lebensbereiche sieht und
genau das ist das, was ich gerade sagen wollte. Man sieht es dann halt als abtrennbar in allen möglichen Formen von Geschichte, die man betreibt. Ich meine, klar, wenn man jetzt eben Geschichte vom Staat her denkt, dann ist es natürlich gerechtfertigt, diesen 45er-Einschnitt zu machen, weil damit zerfällt das Nazi-Regime und die Nazi-Herrschaft und es kommt was Neues. Diesen Einschnitt würde ich schon machen. Natürlich gibt es da dann auch, wie wir alle wissen, wer wird alles mitgenommen und so.
Ja.
Keine Frage, das gibt es. Aber ich habe mir gerade nur überlegt, als du das gesagt hast, es wird halt, glaube ich, doch noch oft sehr viel vom Staat her gedacht und deshalb diese Einschneise auch so deutlich gemacht. Wenn ich jetzt sozialgeschichtlich mir das mehr angucke, dann eben mehr auf diese, ich habe das mit den Zeitbögen, habe ich ja nie gelesen, muss ich sagen. Wir wollten auch immer mal noch im Podcast was dazu machen. Genau, aber dann erscheint mir das durchaus auch sinnvoller.
Ja, wir sprechen nachher mal noch außerhalb des Recordings drüber. Genau, Kaffee ist nicht nur für die Zeit des Kolonialismus oder der Weimarer Republik, die jetzt auch irgendwie Gemeinsamkeiten aufweisen, oder der jungen Bundesrepublik Deutschland spannend, sondern eben gerade auch für das sogenannte Dritte Reich, weil, und das macht der Aufsatz deutlich und auch relativ am Anfang deutlich, und ich würde da mitgehen, dass Kaffee als Konsumgut eine sehr spezielle Politisierung erfährt. Also wir haben, der Aufsatz spricht von einem Balanceakt zwischen innenpolitischer Stabilität und einer Außenpolitik der Stärke, die sich eben auch an diesen Konsumgütern, vor allem an solchen Luxusgütern, zeigt.
Genau, Luxusgüter halt auch, vor allem deshalb, weil es Kaffee eben importabhängig ist. Das ist der große Punkt, zu sagen, also es wird in Deutschland nicht angebaut. Es wurde in Deutschland nicht angebaut. Man ist abhängig vom Import, was es zu einem gewissen Luxusgut macht.
Allgemein bei den Luxusgütern ist zu beobachten, dass man verschiedene Formen von Konsumpolitik fahren kann. Also man kann diesen Konsum forcieren, man kann ihn unterdrücken oder man kann ihn auf eine bestimmte Weise verzeitlichen, indem man das als ein konsumpolitisches Ziel definiert. Wenn, also halbwegs fiktives Beispiel, weil es so nicht im Aufsatz drin steht, aber wenn man Kolonien habe, könne man, also dieses, ja, Platz an der Sonne halt im NS-mäßige, dann könnte man Kaffee haben. Oder wenn diese Zeit des Mangels durch ist und wenn man es durchgestanden habe,
Dann.
dann ist es eine Belohnung. Das sind Varianten oder Möglichkeiten, wie man mit Konsumgütern oder Luxuskonsumgütern umgehen kann.
Ja. Schon früh wurde eine Überwachungsstelle für Kaffee eingerichtet.
Ja.
Ja, 1937. Genau, wo dann eben entlang der kompletten Wertschöpfungskette eigentlich Kaffee überwacht werden sollte. Ja.
Ja, das fand ich auch spannend. Also es gibt ja diese frühe Form, in der es nur um Einfuhrgenehmigungen geht,
Ja, genau.
wo sonst nicht viel passiert. Und dann später wird die Schraube angezogen.
Ja.
Wir sprechen hier vom Reichswirtschaftsminister Schacht,
Ja.
glaube ich. Ja, sorry, ich habe es unterbrochen, aber das fand ich sehr spannend.
Ja, das fand ich auch sehr spannend, wie früh das auch schon eingerichtet wurde. Wir hatten schon gesagt, der Hauptteil des Kaffees kommt aus Lateinamerika, Brasilien und Kolumbien ist hier sehr viel. Und generell wird Kaffee eben immer mehr konsumiert. Also der Konsum steigt in der deutschen Bevölkerung immer mehr an. Ja, bitte.
Und vor allem, und das ist, da kommen dann mehrere Sachen zusammen, ja. Ab 1938 wird mehr Bohnenkaffee getrunken als Ersatzkaffee.
Ja.
Und zugleich hast du diese, ich kann den Begriff nicht merken, Valorisationspolitik aus Brasilien. Wir wissen natürlich alle, was es ist, deshalb
Deshalb brauchst du es gar nicht
brauche ich gar
erklären.
nicht irgendwie, ich zitiere, eine künstliche Verknappung des Warenangebots. Genau. Also Brasilien hat 2/3 seines Kaffees verbrannt.
Ja, genau. Und wenn wir uns zurückerinnern an die letzte Folge mit Kaffee, wo es um den Instant-Kaffee ja auch ging, da war es ja auch noch so, dass es so viel Kaffee gab, dass die Frage war, wie kann man den anders noch aufbereiten? Und dann kam man eben zu Instant-Kaffee. Und dann diese künstliche Verknappung. Genau, der Konsum steigt dann aber immer mehr in Deutschland und es wird immer deutlicher eigentlich, dass es auf ein Problem rauslaufen wird, von wir haben zu wenig Kaffee, weil auch die Kaffeeeinfuhren brachen immer mehr ein. Gerade 1939 zum Beispiel, im Januar um 36%. Was natürlich wahnsinnig viel ist, wenn man auch denkt, dass eben die Nachfrage immer größer wurde. Und dann gab es seit 1939 in vielen Geschäften keinen Bohnenkaffee mehr, was dann dazu geführt hat, dass das eben gedrosselt wurde auf eine bestimmte Pro-Kopf-Menge, die gekauft werden durfte nur noch, und eine viel strengere Belieferung der Gastronomie zum Beispiel, was dann gute Beziehungen zwischen KonsumentInnen und HändlerInnen nötig gemacht hat, um manchmal an Kaffee oder mehr Kaffee oder überhaupt Kaffee zu kommen.
Zudem werden Devisenschwierigkeiten genannt. Das macht vor allem das Buch von Pendergast, weiß nicht, ob ich den falsch ausspreche, was wir auch in den Shownotes haben werden, wie das da läuft, genau.
Genau, und das Regime in Deutschland versucht, diesen Mangel aber zu verschleiern. Es steht in dem Artikel auch, dass eben beispielsweise Läden beliefert werden, explizit beliefert werden, vor denen sich Schlangen bilden, um das zu vermeiden möglichst. Aber es wird halt einfach immer knapper, sowohl was Einfuhr angeht, als auch dann Verkauf. Was ich auch interessant fand, dass Goebbels einen Artikel verfasst hat, dass man auf Kaffee doch verzichten sollte und an die Disziplin appelliert hat.
Und auch dort zeigt sich halt diese Bigotterie, weil der Aufsatz fängt ja mit einem Tagebucheintrag von Goebbels an, als er sich auf ein Tässchen Kaffee mit Adolf getroffen hat. Also dieses Wasser predigen, Wein saufen. Ja. Kill Surprise, aber einfach nochmal,
Ja. Mit Grund für den Mangel aber auch, was allem, was wir gerade schon gesagt hatten, war, dass viel für das Militär abgezweigt wurde, schon bevor es überhaupt in die Läden gegangen ist. Wir hatten das schon eben nochmal mit dem Instant-Kaffee, die Verbindung auch von Militär und Kaffee oder Krieg und Kaffee, einfach als ein Mittel, das die Sinne schärft und das einfach ein warmes Getränk ist für das Militär. Genau, da wurde bis 1938 jährlich mindestens 10-13% des Imports an Bohnenkaffee eben für die militärische Vorratskammer zurückgehalten. In der deutschen Bevölkerung trinken deshalb immer mehr Kaffeeersatz. Was ist Kaffeeersatz?
Was eine Frage. Also Kaffeesurrogate sind Produkte, die das ursprüngliche Produkt nachahmen sollen. Das ist jetzt keine Definition. Ein Beispiel hierfür sind, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Zikorie. Ja, man hat mir gesagt, in Ludwigsburg gibt es ganz viele diese Felder von dem Zeug. Malz, Gerste, Roggen, aber auch Feige.
Gelesen.
Oder Süßlupine oder Eicheln. Entchen. Und diese Surrogate sind ja auch, wenn man sich das heute in der Lebensmittelindustrie anschaut, also es klingt immer so herabsetzend und ist, glaube ich, extrem komplex, weil man auch gerade bei Vanille oder Vanillin dann eben damit klarkommen muss, dass der weltweite, das Produkt eben sehr klein ist, eine weltweite Nachfrage da ist und man das versucht irgendwie nachzubilden.
Genau, das wird immer mehr getrunken in der deutschen Bevölkerung, die greifen einfach dann darauf zurück und die Rationierungen, die werden immer doller. Man muss dazu sagen allerdings auch, dass also bestimmte Gruppen wurden von vornherein ausgegrenzt von diesen Rationierungen. Die haben einfach gar nichts bekommen. Das sind Juden, ausländische ArbeiterInnen, Kriegsgefangene, Patienten von psychiatrischen Kliniken, Leute, die in Arbeits- und Konzentrationslagern waren und so. Die waren von vornherein ausgenommen davon und haben gar nichts bekommen. Genau, der Rest der deutschen Bevölkerung hat eben immer größere Rationierungen bekommen. Das lag auch daran, dass Ende der 30er Jahre immer mehr Verordnungen zu Vorbeugungsmaßnahmen im Kriegsfall getroffen wurden, was eben auch Versorgung der Lebensmittel mit einschloss. Genau. Und im November 1939 gibt es dann ein allgemeines Röstverbot, stand in diesem Artikel.
Ja.
Aber warum? Ich habe es nicht richtig verstanden. Weil, also entweder du hast was da und kannst es rösten, oder du hast nichts da, aber dann kannst du ja auch nichts rösten.
Ich habe mir Verkaufsverbot aufgeschrieben, aber ich habe auch...
Dann habe ich es mir vielleicht einfach falsch aufgeschrieben.
Nee, aber dann, also ich habe auf den wenigen Notizen, die ich habe, steht auch Röstverbot, aber ich lese hier Verkaufsverbot von Bohnenkaffee.
Okay. Ah ja, genau, in Oktober 1939 Verkaufsverbot für den Einzelhandel. Und davor gab es aber dieses Röstverbot tatsächlich. Nee, andersrum. Zuerst gab es Verkaufsverbot für den Einzelhandel und dann allgemeines Röstverbot.
Ah ja. Ja. Wir bereiten uns immer sehr sorgfältig auf diese Folge für euch vor.
Ja, genau. Das mit dem Röstverbot wäre noch interessant, warum es dann ein Röstverbot gab, weil das ist mir erstmal nicht so logisch.
Ja, da steht tot sicher irgendwas dahinter.
Genau. Und das, ja.
Ja, gehen wir über diesen peinlichen
Genau, und mit dem Verkaufsverbot für den Einzelhandel ist man dann praktisch dabei, dass Bohnenkaffee nur noch für Frontmitglieder der Wehrmacht verfügbar war.
Ja, die dann aber in so Heimatpäckchen
heimschicken. Ja, genau. Und Ausnahmen gibt es auch über ärztliche Atteste. Fand ich auch interessant. Schwerkranke, Operierte oder Schwerverletzte in Krankenhäusern haben trotzdem Kaffee bekommen.
Ich meine, es ist jetzt keine Option, aber es ist schon okay. Okay, genau. Damit sind wir auch bei diesen Formen von Gefälligkeiten, wie das der Aufsatz nennt. Also Kaffee als Belohnung oder als...
Naja, ums Volk ruhig zu stimmen.
Opium fürs Volk.
Ja, oder?
Ja.
Also gerade wenn man sich denkt, dann ja, es gab dann weihnachtliche Sonderzuteilungen, die Stimmung eben verbessern sollten oder auch nach Luftangriffen.
Ja.
Genau, Schwarzmarkt boomt natürlich dann, wer hätte es gedacht.
Richtig, ja.
Genau, und es kommt auch nochmal ein Schub von Kaffee nach Deutschland durch Plünderungen aus Frankreich zum Beispiel dann in der Zeit. Und eben, wie gesagt, also man kann es jetzt nicht direkt als Handel bezeichnen, aber ein Warenfluss von Kaffee von den Soldaten an der Front nach Hause, das gab es auch. Wie du es schon gesagt hattest.
Wobei, genau. Auch der wurde anfangs reglementiert, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe. Und dieses Reglementieren wird dann aufgehoben später. Ab 1940 wird das sowieso dann wieder zurückgefahren, die ganzen Einschränkungen, wenn ich das richtig...
Genau, im Sommer 1940, da ist ja dann so das Kriegsverlauf eher zugunsten von Deutschland, wenn man so will, verläuft. Es gibt Gebietsgewinne. Die Idee von... Jetzt wird alles toll, Großdeutschen Reich. Genau, und dann wird das alles zurückgefahren, diese ganzen Beschränkungen. Die kommen dann aber auch wieder. Und spätestens dann, also aus den Ostgebieten zum Beispiel, kommt dann auch noch was an Kaffee. Genau, und aber spätestens ab 1942, da werden auch die Getreidevorräte gering und dann gibt es auch weniger Ersatzkaffee tatsächlich.
Ja.
Und dann in der Zeit kommt es auch ganz doll, dass man dann eben mit so Sonderzuteilungen, wie zum Beispiel zu Weihnachten.
Oder für Berlin.
Genau, oder für Berlin.
Goebbels wollte sich die Berliner Bevölkerung, also sich mit der gut stellen. Und die haben, glaube ich, das Doppelte von der Normal. Also zwischenzeitlich hatte man 75 Gramm oder 50 Gramm Ersatz. Nee, 150 Gramm Kaffeeersatz und 50 Gramm Kaffee. Und in Berlin gab es 100 Gramm.
Ja.
Echten Bohnenkaffee.
Ja.
Also das Doppelte. Ja. Wenn man so überlegt, weiß ich nicht, auf wie viel auf eine Ladung Kaffee drauf, also wie viel man dafür braucht an Gramm.
Kann das gar nicht sagen, ehrlich gesagt.
Ich meine, ich habe gar kein Verhältnis zu Zahlen. Ich dachte neulich, dass irgendwo stand, für eine bestimmte Form von Filterkaffee, den ich machen wollte, brauche ich 40 Gramm.
Ah, okay. Ja, es kann gut sein. Man braucht überraschend viel. Als ich das erste Mal mit Filterkaffee in Kontakt gekommen bin, war ich auch so, wow, krass, wie viel braucht man eigentlich?
Ja, genau. Dann, wie du gesagt hast, läuft das Ganze irgendwann nicht mehr ganz so rund. Also auch der Ersatzkaffee wird schwierig. Ja. Man koppelt eben, oder man sieht bis dahin eben, dass die, was wir am Anfang auch gesagt haben, dass diese Luxusgüter eben politisch sind, weil sie halt unter politische Reglementierung fallen, weil es Steuern gibt, weil es keine Steuern gibt.
Naja, und das ja, genau, sowohl in der Innenpolitik sozusagen, als ja auch in der Außenpolitik. Also, wenn du dir ja denkst, dass jetzt gerade, wie wir es gesagt haben, Kaffee als praktisch Luxusgut, weil du eben vom Import abhängig bist, dann ist es natürlich auch politisches Druckmittel nach außen hin.
Ja, und es ist auch eine Frage der Arbeitspolitik, wird auch im Artikel aufgemacht. Also es hängt irrsinnig viele, also das Finanzamt hängt da dran, irgendwelche Ministerien für Arbeit, innen, außen, du hast da unglaublich viele im Treiben.
Hast du noch was dazu? Weil sonst können wir in die Nachkriegszeit.
Genau, wir machen das auch gehen, wie der erste Aufsatz ein bisschen ruckartig, nee, aber es würde jetzt auch in die 50er, 60er gehen.
Genau, weil diese ganze Kriegszeit hat eben auch noch danach Auswirkungen und auch noch weit in die 50er hinein. Als Beispiel hierfür ist, also das hat mehrere Auswirkungen. Eins ist zum Beispiel, dass in Brasilien werden die ganzen Deutschen enteignet eigentlich. Oder es wird versucht, die ganzen Deutschen zu
Ja.
enteignen, denen Kaffeeplantagen auch gehören. Also das liegt jetzt nicht daran, dass denen Kaffeeplantagen gehören, sondern dass es Deutsche sind. Und auch in Guatemala war das beispielsweise der
Ja.
Fall, was dann dazu geführt hat, dass Deutschland ein Einfuhrverbot für Kaffee aus Guatemala erlassen hat. Genau, und das ging eben bis weit in die 50er hinein, dieser Konflikt, sowohl Brasilien als
Ja.
auch Guatemala. Und wenn gerade bei Brasilien, da hat dann auch die USA krass unterstützt, das durchzusetzen mit der Enteignung. Und damit wird dann auch ein großer Handelspartner von Brasilien, was Kaffee angeht, eben die USA. Und Deutschland wird immer weniger. Genau, was da auch dazu geführt hat, dass der Kaffeepreis in Deutschland sehr hoch bleibt, bis in die 50er hinein.
Ja. Gut. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Nee, ich wollte nur sagen, dass eben auch die 50er vielleicht auch generell, da fehlt mir aber jetzt auch so ein bisschen Wissen, wirtschaftlich und zollmäßig andere Probleme beinhalten, warum der Preis eben so hoch
Ja.
ist.
Ja.
Das weiß ich jetzt auch nicht, ja.
Ja, genau. Und wie wir am Anfang ja schon hatten, dass diese Handelsnetzwerke da aufgebaut wurden, was auch ja, also jetzt in der Weimarer Republik zum Beispiel, diese Netzwerke müssen praktisch nach dem Krieg wieder neu aufgebaut werden oder es muss versucht werden, sie wieder aufzubauen, weil sie
Ja.
erstmal eben nicht da sind, was auch daran liegt, dass natürlich die Verbindung zwischen den Deutschen in Deutschland noch, die dort für den Kaffeehandel, gerade Hamburg ja, verantwortlich waren, mit den Deutschen in Brasilien jetzt beispielsweise eigentlich ja stark verbündet waren und die dann enteignet wurden, was dazu geführt hat, dass man eben neu wieder aufbauen musste und dann eben auch diese Reisen
Ja.
da gemacht wurden.
Genau, dann gibt's dann zu dem ersten Fallbeispiel, was wir hatten, Ende 19. bis Anfang 20. ist, je nachdem, wie man das Jahrhundert überhaupt fassen will, ein Unterschied, in dem die Reise in den 50er Jahren sehr viel, also erstmal schneller abläuft.
Ja.
Wir hatten hier 8 Tage gesagt, glaube ich,
Ja.
und dadurch aber auch Leben, also eine andere Perspektive einnimmt. Man kommt mit anderen Menschen in Kontakt oder mit
Ja, genau,
weniger.
mit weniger lokalen Menschen eben. Und zum einen hatten wir ja gesagt, es gibt dann Hotels, was natürlich Hotel als Ort schon mal was ganz anderes ist. Aber klar, wenn man sich jetzt auch denkt, dass auch dort ja viel passiert ist, also im Sinn von, wer ist jetzt für dort Kaffeeanbau verantwortlich und dass sich da so viel geändert hat, dass man dann eben nicht mehr so mit lokalen Menschen mehr erstmal in Kontakt kommt, weil man einfach keine direkte Verbindung oder Anlaufstelle vielleicht hat, weil die einfach weggefallen ist. Das macht schon Sinn. Ja.
Ja. Die Form, und das sind so die, ich glaube, der Artikel spricht von einer Art, sind nicht aufstrebenden, aber von einer bestimmten Form von Wirtschaftsakteure oder AkteurInnen, die anders sozialisiert wurden wie vorher und später, Kelso Priess. Aber das macht einen Unterschied, mit welcher Wirtschafts- und Arbeitspolitik man aufwächst. Der Artikel sagt hier, die Prägung aus dem NS, und Prägung heißt hier explizit nicht einfach eine simple Übernahme, so ein
Ah,
mechanisches
nein.
Denken. Das müssen nicht zwangsläufig alles Nazis gewesen sein, 50er Jahren dann, aber diese Form von Mangel und auch der Wunsch, macht der Artikel, glaube ich, auch auf, aber da werden meine Notizen undeutlich. Ich schreibe manchmal Scheiße. Zugehörigkeit zu einem Weltmarkt zu erlangen. Also welche Kontakte werden auf einmal
Ja.
wichtig? Das ist eine Form von, ja, Wirtschaftsverhalten, was der Artikel in den 50ern verortet.
Ja. Genau, und in den 60ern ist es dann praktisch eine neue Generation, die da reist und im Kaffeehandel beteiligt sind. Das sind oft dann die Kinder von den Eltern, die eben schon im Kaffeehandel tätig waren. Aber es sind eben auch die Kriegskinder, die dadurch ihre Erfahrung dann auf Reisen praktisch machen und eine andere Form von Freiheit vielleicht erleben, als sie es in Deutschland erleben oder erlebt haben, ja, durch ihre Sozialisation. Und dieser Artikel spricht davon, dass eben diese neue Generation versucht, wieder das Vertrauen herzustellen zwischen den Familien, die für den Kaffeehandel, ja, die am Kaffeehandel beteiligt waren, oder auch den Firmen, wieder mehr Verbindung zu den nationalen Eliten versucht herzustellen und da eben diese Beziehungen wieder oder zu stärken oder wieder neu aufzubauen, vielleicht auch, weil ja auf beiden Seiten, also weil ja auch dort dann eben neue Leute,
ja,
verantwortlich sind, da dann eben wieder eine andere Art von Kontakt auch ist. Was vielleicht auch daran liegt, dass es ja eben die Kinder sind. Also weißt du, dass es nicht diejenigen sind, die verantwortlich waren, vielleicht auch über die Kriegszeit.
Ja.
Aber das stimmt, macht der Artikel jetzt so nicht deutlich. Das war jetzt...
Ja. Oder hast du inhaltlich noch Punkte?
Nee.
Dann, wie fandest du die beiden Artikel? Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen.
Also, ich fand gerade den ersten richtig gut, eigentlich mit den Beziehungen, die geknüpft wurden durch den Kaffeehandel. Auch, dass beispielsweise ja dann Leute ausgewandert sind. Die Betonung von Vertrauen in so einem Geschäft, dass das hergestellt wurde, wie das hergestellt wurde, dass das durch Reisen hergestellt wurde. Den fand ich eigentlich gut. Ich fand ihn, er macht irgendwann nicht mehr viel Neues. Und wie wir schon gesagt haben, diese Nazi-Zeit komplett auszuklammern, ja, ist irgendwie zu viel ausgeklammert einfach. Genau, und zusammen, finde ich, funktionieren die Artikel ganz gut. Der Artikel über die NS-Zeit und den Kaffeehandel fand ich interessant, so auf Konsumgüter zu gucken. Hätte mir manchmal gewünscht, dass es irgendwie stärker beleuchtet worden wäre. Es kam mir manchmal so vor, dass das, ja, okay, dann ist das passiert, dann ist das passiert, dann gab es diesen Plan, dann gab es den nächsten Plan und so weiter. Und hätte mir da ein bisschen mehr Analyse vielleicht manchmal gewünscht von, was bedeutet das jetzt genau? Auch beispielsweise mit diesen Sonderzuteilungen. Hatte das Auswirkungen? Hatte das keine Auswirkungen? Also klar, von staatlicher Seite wurde das versucht und die Intention war da, das verstehe ich. Aber die Frage ist, wie kam das an? Haben sich die Leute verarscht gefühlt? Ja. Haben sie gedacht, oh cool, wir haben jetzt Kaffee, alles toll. Also ja, und du?
Ja. Ja, wir haben im Vorfeld ja schon drüber, oder beim ersten Lesen, das geht mir oft so, fand ich den ersten Artikel auch sehr gut. Und dann fällt dann irgendwann doch auf eben dieses Ausklammern der NS-Zeit. Dafür gibt es also auch kein Argument, weil die Fallbeispiele ja dann doch auch wechseln. Also wäre es die gleiche Familie Ende 19. und in den 50ern gewesen, dann hätte ich gesagt, okay, das ist halt eine Art Familienbiografie, die hier angeschaut wird. Aber da das der Gegenstand Kaffee ist, ist das Ausklammern schwierig für mich, finde ich. Ich finde auch, dass sie zusammen gut funktionieren. Wie sagt man? Ich hatte im Vorfeld ja schon gesagt, so, für mich erklärt er vielleicht zu wenig. Aber davor müsste man sagen, mir wurde nochmal klar, wie groß mein Defizit in der Wirtschaftsgeschichte ist, was nominell meine zweite Spezialisierung oder Teil meiner Spezialisierung im Master ist. Also auch diese Valorisationspolitik, also dass man Güter künstlich verknappt, um den Preis hochzutreiben, ja. Aber dass ich da nochmal vielleicht nachfassen müsste. Eben zusammen finde ich sie gut, aber ich habe vorher ein bisschen lax im Vorgespräch gesagt, es ist auf einer niedrigen Flughöhe. Also klar wird im ersten Artikel, den wir hatten, das Habitus-Konzept verwendet, bei dem, oder gesagt wird, man baut auf diesem Habitus-Konzept von Bourdieu auf. und hier ist so ein bisschen Konsumpolitik erklärt, aber die Funktionsweise von Luxuskonsumgütern, für die Kaffee eben ein Beispiel ist, neben Tabak, da hätte ich mir nochmal eine größere Verzahnung von, ja, so eine politischen Sozialgeschichte mit wirtschaftlichen Aspekten, klar, aber gewünscht, weil ich weiß jetzt mehr oder weniger, wie Kaffee im NS behandelt wurde, dass ein Luxusgut verschiedene Funktionen hat, dass es problematisch sein kann, wenn du das nicht bedienen kannst, wie du damit umgehst, also indem du es forcierst, unterdrückst, verzeitlichst, aber an welche größeren Zusammenhänge das geknüpft ist, davon weiß ich noch zu wenig, glaube ich.
Ja.
Würde ich sagen.
Ja.
Aber es ist weiterhin, also ich merke das Potenzial.
Von
definitiv.
Kaffee oder?
Von Kaffee sowieso. Für, von so Konsumforschung.
Mhm. Ja.
Jetzt vielleicht nichts, was ich zwingend machen wollen würde, aber man soll ja nie, nie sagen.
Mhm. Ja. Gut.
Gut, mal schauen, wie es weitergeht.
Mhm. Dann die Abschlussfrage, Chris. Was war 1912?
Walter Winnen erhält eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen, und zwar im Bereich Bildhauerei.
Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob, gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.